Habt ihr schon mal ein Empfehlungsschreiben bekommen? Also einen Brief, in den euch etwas oder jemand besonders empfohlen wurde? Oder andersherum, vielleicht ein Schreiben, welches man euch mitgab, wo auch immerhin, welches euch jemanden besonders empfahl. Nun, ich kann mich an Letzteres zu meiner Person nicht erinnern. Es könnte natürlich sein, dass es so gewisse Empfehlungen hinter der Hand oder hinter meinem Rücken gibt, aber eben hinter meinem Rücken, damit ich nicht stolz auf mich selbst werde. Oder damit ich nicht zu Tode betrübt bin, weil man vor mir nur warnen kann. Kurz, vielleicht bin ich nicht empfehlenswert. Aber ich habe vor einigen Jahren einmal eine Empfehlung für unsere Gemeinde abgegeben. Da wurde ich auf dem Gemeindefest von einem bis dato mir fremden Mann gefragt, wie denn unsere Gemeinde so wäre. Ich kann nicht mehr genau sagen, was ich so von mir gegeben habe. Vielleicht habe ich von unserer Kinder- und Jugendarbeit erzählt oder von unseren Gottesdiensten mit Lobpreisteam und Band, was heute ja nicht so funktioniert, von Veranstaltungen, die es sonst vielleicht noch alle gibt, neben dem Gottesdienst oder ich weiß es nicht mehr. Aber ich konnte in der darauffolgenden Zeit feststellen, dass diese Person relativ regelmäßig in unsere Gottesdienste kam. Vielleicht gab es ja nichts anderes, was ihm besser gefiel oder besser zu ihm passte. Wie vorhin schon erwähnt in unserem Predigttext heute aus dem 2. Korinther Kapitel 3 geht es auch um ein Empfehlungsschreiben. Da heißt es im ersten Vers des Kapitels, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es, wie so manche andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Braucht Paulus einen Empfehlungsbrief? Paulus, der so viele Briefe geschrieben hat, der bis heute uns etwas zu sagen hat, oder ich sage es anders, dessen Wissen, dessen Äußerungen, dessen Gedanken bis heute nachwirken. Braucht er wirklich eine Empfehlung? Ich lese uns den Predigttext 2. Korinther 3, die Verse 3 bis 6. Da heißt es, es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So, jetzt klemmt's. Hallo. Tut mir leid, kleinen Moment. Tja, bei Papier wäre es nie passiert. Gut, ganz schwarz, ne? Kam noch was. Ha, es rutscht wieder. Gut, Entschuldigung. Sollten die Korinther von Paulus einen Empfehlungsbrief haben wollen, dann wären sie nach diesem Text ja selbst die Empfehlung. Denn in Vers 2, den ich nicht mitgelesen habe, heißt es, ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief. Geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Die Korinther selbst sind ein Empfehlungsschreiben des Paulus. Und diesen Brief können alle Menschen lesen. Da kam mir die Frage, ja, was können denn die Menschen in unserem Umfeld an uns, an den Christen ablesen? Zugegeben, wir gehören nicht zur Gemeinde aus Korinth, aber ich denke, Christen waren die Korinther, Christen sind wir. Was jetzt kommt, betrifft erstmal nur mich. Ich hoffe, bei euch ist das sehr viel besser. Wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, sollte man mir nicht die Vorfahrt nehmen. Also nicht wegen den Blechschäden und so weiter, sondern weil in unserem Auto ein Kurzschluss zwischen Bremse und Hupe ist. Wenn ich bremse, dann hupt's. Meine Frau hat mich vorhin hierher aufgeklärt, weil sie wissen wollte, über was ich rede, dass bei ihr dieser Kurzschluss nicht im Auto wäre. Letzte Woche, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, fast zu Hause, das heißt, wir haben in Chemnitz die Autobahn verlassen und so grob gerechnet, dachte ich, in einer Stunde spätestens sind wir zu Hause. Fehlanzeige, wir standen eine Stunde im Stau. Es stand schon auf der Abfahrt, es stand bis Chemnitz rein. Und das, was mich dort genervt hat, es musste alles auf die linke Spur. Das geht ja noch. Aber dann fuhr ich auf der linken Spur und an mir rauschten Autos vorbei auf der rechten Spur. Gut, okay, da geht's woanders hin. Aber nein, etwas weiter vorne machten sie den Blinker an und wollten reingelassen werden. Naja, ich war ja nett. Ich habe einige reingelassen. Aber um ehrlich zu sein, irgendwann hatte ich die Nase voll. Und dann habe ich auf stur geschalten und dann konnte der irgendwo sehen, wo er hinter mir reinkommt. Im Normalfall, an dem Samstag nicht, aber im Normalfall weist meine Frau mich darauf hin, dass wir einen Fisch am Auto haben. Es wird wohl derjenige, der da rein wollte, zumindest die Chance gehabt haben, das zu sehen. Was sind wir für ein Empfehlungsschreiben? Oder noch schlimmer, vor Jahren, als ich bei uns im Dorf noch Jugendarbeit gemacht habe, standen zwei Jugendliche bei uns auf dem Hof und trauten sich nicht zu klingeln. Warum? Weil ich oben in unserer Wohnung tobte. Keine Ahnung, was mir missfiel, ob einer meiner Söhne mich geärgert hatte, meine Frau schlechte Laune hatte oder was auch immer der Grund war. Zumindest war ich so laut, dass man mich vermutlich im halben Dorf hören könnte. Was bin ich für ein Empfehlungsschreiben? Eine Frau, nicht aus unserer Gemeinde, erzählte mir vor einigen Wochen, dass sie mit ihrer Gemeinde nicht mehr klarkommt. Sie selbst, körperlich angeschlagen, pflegt ihre bettlägerige Mutter und hat manchen Dienst, den sie sonst in der Gemeinde getan hat, eingestellt, weil sie es einfach nicht mehr schafft. Die Verantwortlichen dieser Gemeinde haben dafür kein Verständnis. Sie müsse ihre Aufgaben wieder übernehmen. Sie könnte ihre Mutter ja ins Pflegeheim geben. Und manches andere, was sie mir erzählte, würde ich nur als Mobbing einstufen. Kein Hilfsangebot aus der Gemeinde, wie etwa, wir können ja mal eine Stunde auf deine Mutter aufpassen, dann kannst du etwas anderes tun. Was für ein Empfehlungsschreiben. Wie gesagt, wir kamen letzte Woche aus dem Urlaub wieder. Eine Woche haben wir zusammen mit einer meiner Schwägerinnen im Schwarzwald verbracht. Und wir kamen unterwegs beim Wandern auf die verschiedenen Arten von Gemeinden zu reden. Also Lutherische Landeskirche, Freie Gemeinden, Katholiken, Baptisten, Methodisten, keine Ahnung, was es noch sonst so alles gibt. Und meine Schwägerin sagte zu mir, dass sie in einem frommen Chat, in einem Forum im Internet zugange ist und eins nicht verstehen kann, wie die einen Christen den anderen ihren Glauben absprechen. Hey, wenn ich ehrlich bin, da finde ich mein früheres Ich wieder. Nur Christen, die wie ich glauben, kommen in den Himmel. Wenn sie ihren Glauben anders leben, keine Chance. Und da gibt es einige Unterschiede. Groß- oder Kleintaufe, Papst als absolute Autorität, Samstag als Feiertag und nicht den Sonntag, Punkt, Punkt, Punkt. Aber über die Jahre habe ich gelernt, dass das offensichtlich nicht das Kriterium sein kann. Denn es gibt viele Christen in meiner Umgebung, die nicht zu meiner Gemeinde gehören, vielleicht noch nicht einmal, zu meiner Art glauben und die ich trotzdem als Geschwister im Glauben ansehe und akzeptieren kann. Woran mag das liegen? Paulus schreibt in Vers 3, ihr, also die Korinther, seid ein Brief Christi. Was schreibt Gott den Menschen? Was ist die Botschaft, die Jesus in die Welt brachte? Drei Beispiele, könnt ihr noch viel mehr aufzählen, aber dann ist das Mittagessen in Gefahr. Da heißt es, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Lukas 2, Vers 14, die Weihnachtsbotschaft der Engel, Friede den Menschen. Oder Johannes 3, 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe bringt uns Menschen ewiges Leben. Und aus der Bergpredigt, Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, Vers 44. Wir sollen selbst unsere Feinde lieben und für sie beten. Wenn sich das in unserem Leben widerspiegelt, dann sind wir ein Brief Gottes. Aber die Bibel redet auch von anderen Dingen. Römer 3, Vers 28, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir sind alle Sünder, nicht bloß der, der mir die Vorfahrt genommen hat, sondern ich auch. Wir sind alle Sünder, egal zu welcher Gemeinde wir gehören und wie unterschiedlich wir vielleicht unseren Glauben praktizieren oder leben. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, hieß es hier. Wir sind von der Schöpfung her Gottes Ebenbild, Gottes Gegenüber. Wo ist die Herrlichkeit hin, die wir vielleicht im Paradies wiedergespiegelt haben? Unser Tun macht uns nicht besser vor Gott. Und doch heißt es einen Vers später, dass sie für gerecht. Also, wir sind alle Sünder und die Herrlichkeit Gottes kommt in unserem Leben nicht mehr zum Ausdruck. Und einen Vers später heißt es dann, dass sie für gerecht erklärt werden. Beruht auf seiner Gnade, es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wir werden vor Gott gerecht aus Gnade. Zu den Jugendlichen früher habe ich oft gesagt, dass das Christsein für mich die einzige, Religion in Anführungsstrichen ist, wo ich den Zutritt zum Himmel geschenkt bekomme. Für mich oft trägen und manchmal auch faulen Menschen die einzige Art, in den Himmel kommen zu können. Aber dieses Geschenk muss Auswirkungen haben. Das hat was mit Dankbarkeit und Heiligung zu tun. Eine Geschichte, die ich vielleicht schon erzählt habe, aber sie ist für mich an der Stelle bezeichnend. Als Teenager hatte mein Vater aus dem Goldenen Westen eine Quarzuhr geschenkt bekommen und hat sie aber nicht mehr getragen, weil er beim Predigen immer die Zeit nicht ablesen konnte und von daher immer überzogen hat. Und so lag sie bei uns im Schrank herum. Und ein bisschen neugierig bin ich ja schon immer gewesen. Und da habe ich die mal versucht zu zerlegen, um zu gucken, was da so drin ist. Leider ist sie dabei kaputt gegangen. Wieder zusammengeschraubt, ganz hinten in den Schrank gelegt, alles okay. Ging viele Jahre gut. Etwas später kam aber mein Vater auf die Idee, ich brauche die Uhr nicht, ich verkaufe sie. Da dachte ich, musst du Farbe bekennen. Geht nicht anders. Und so bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, du kannst deine Uhr maximal mir verkaufen. Warum? Und da habe ich es ihm erklärt, weil ich sie kaputt gemacht habe. Und mein Vater sagte, dann ist es halt so. Kein Schimpfen, kein musst du mir 1000 Ostmark geben oder wie auch immer. Einfach, dann ist es halt so. Er hat nichts mir zum Vorwurf gemacht, sondern er hat es einfach stehen gelassen. Du bist mein Sohn, okay, es ist kaputt. Wisst ihr, ich hätte ihm sonst was tun können. Also jetzt nicht im negativen Sinne, ne? Schuhe putzen, Auto waschen, keine Ahnung. Hätte ich gemacht, aus Dankbarkeit, ihm gegenüber. Und genauso geht es mir mit Gott. Wir werden gerecht vor ihm, ohne unseren Verdienst, sondern aus Gnaden. Sein freies Geschenk an uns ist es. Aber zurück zu Paulus. Vers 3, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, schreibt Paulus. Also durch Paulus, seinen Dienst, sind die Korinther ein Brief Gottes. Ja, Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, aber wurde sie dadurch zu einem Brief Gottes? Ja und nein. Ja, Paulus, sein Dienst war es, er hat sich bemüht um die Korinther, sich angestrengt, er hat sich etwas kosten lassen. Und nein, er schreibt in Vers 5 und 6, nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu dienen. Wenn Paulus sein Dienst nur aus ihm gekommen wäre, dann wäre er ein Religionsstifter gewesen mit Regeln und Forderungen. Und wenn man die Briefe so liest, gab es manches an den Korinthern auszusetzen und doch vertraut er darauf, dass die Korinther ein Brief Gottes sind, eine Empfehlung für die frohe Botschaft Gottes. Warum? Weil es nicht an Paulus liegt, sondern weil Gott ihn tüchtig gemacht hat zu seinem Amt als Diener des Geistes. Gott machte aus dem Christenverfolger einen Missionar, einen Menschen, der alles auf eine Karte setzte, nämlich auf Jesus Christus. Gott bestimmte ab Damaskus das Leben des Paulus. Anders kann man diese Wende, diese Umkehr nicht erklären. Keine Ahnung, wie das Leben des Paulus vor Damaskus aussah. Sicher das eines frommen Pharisäers mit einem gepflegten Wohlstand. Und das Leben nach Damaskus? Könnt ihr mal in 2. Korinther 11, so ab Vers 23 nachlesen, da gibt es eine Aufzählung, was er im Dienst für Christus alles gelitten hat. Gefangenschaft, Schläge mit dem Stock, gesteinigt wurde er, Schiffbruch erlitt er und vieles andere. Sein Leben, eine Empfehlung für Gott? Mit der Aufzählung überzeugt man doch niemanden vom christlichen Glauben, oder? Eine Frau aus einer Gemeinde, zu der ich vor Jahren gehörte, die sagte zu mir, aber Andreas, wir wollen es doch nur ein wenig schön haben. Und aus dem Zusammenhang heraus kann ich sagen, sie meinte damit einen schönen Gottesdienst, vielleicht mal ein Gemeindefest oder eine Weihnachtsfeier. Es soll ein wenig gemütlich und angenehm sein. Doch wenn ich Paulus so reden höre, oder so schreiben muss man ja besser sagen, was der alles erduldete, was trieb ihn dann an? Seine Gotteskindschaft? Er gehörte zu Gott, so wie es von der Schöpfung her gedacht war, als Ebenbild Gottes. In Römer 8, Vers 14 schreibt er, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Darauf kommt es an, uns von Gott lenken und leiten zu lassen. Bleibt die Frage, sind wir eine Empfehlung für Gottes Sache? Sind wir ein anziehendes Miteinander oder eher ein abstoßendes Gegeneinander? Ist in unserem Leben etwas von der Herrlichkeit Gottes zu spüren? Gut wäre es schon, oder? Wie geht das dann? Von Gottes Geist lenken lassen. Oder wie Jesus in Matthäus 7, Vers 21 sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wie geht das? Dazu muss ich auf Gott hören. Ein Pastor sagte einmal in einer Predigt, ihr müsst Gottes Wort so gut kennen, damit der Heilige Geist euch nur auf die Schulter tippen braucht und ihr wisst in der Situation, was Gott will. Also Gottes Wort lesen, durcharbeiten, sich eventuell mit anderen darüber austauschen. Dazu braucht man Gemeinde. Aber auch die Not des anderen sollen wir sehen und versuchen zu helfen. Als wir voriges Jahr im Urlaub waren, haben wir eine Frau getroffen, und jetzt hoffe ich, ich erinnere mich richtig, die in einem Flüchtlingslager auf Lesbos tätig war. War es richtig? Ja, meine Frau nickt. Gut. Und eins hat sie uns erzählt, als sie dort angefangen haben, sie haben also die Menschen dort mit Nahrung versorgt, haben sie beschlossen, keine Traktate auszulegen, keine Traktate zu verteilen, sondern einfach zu helfen und Christ zu sein. Also keine frommen kleinen Heftlein, sondern einfach da zu sein. Und sie erzählte weiter, wie einer ihrer Mitarbeiter von einem Flüchtling erstaunt gefragt wurde, was, ihr kriegt hier kein Geld für das, was ihr tut? Und er antworten musste, nein. Es ist meine Freizeit, mein Urlaub, den ich hier verbringe, um euch zu helfen. Und sie sagte weiter, man kam auf diese Schiene viel eher mit den Menschen ins Gespräch über Glauben, über Jesus. Sehen wir das noch, das Leid in dieser Welt? Ich weiß nicht, wer Eleonore von Reuss kennt, also nicht persönlich, weil sie hat im 19. Jahrhundert gelebt, aber sie hat mit mir eins gemeinsam, wir haben viele Jahre in der gleichen Stadt zugebracht, also nicht ich im 19. Jahrhundert, aber zumindest lebten wir am gleichen Ort. Die hat in einem Lied, ich bin durch die Welt gegangen, Folgendes gedichtet. Ich habe die Menschen gesehen und die suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich glaube, da hat sich nichts geändert vom 19. ins 21. Jahrhundert. Aber haben wir das im Blick? Bekommen wir das mit? Oder können es die Menschen wenigstens an uns ablesen, wie sie weiter dichtet? Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme und müde Herz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Damit das Menschen unserem Glauben, unserem Leben ablesen können, muss ich so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Jesus ist den Menschen immer mit Achtung und Liebe begegnet, selbst seinen Gegnern. Wer wissen will, wie das aussieht, der kann ja mal das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 lesen. Ne? Die Liebe ist langmütig, freundlich, sie sucht nicht das ihre. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wenn sich in unserem Leben Gottes Liebe so widerspiegeln würde, dann sind wir wirklich ein Empfehlungsschreiben. Denn dann erleben die Menschen, dass man nicht mit dem Ellbogen um alles kämpfen muss, dass man vergeben kann, wo einer schuldig an uns wurde, denn auch wir sind Schuldner. Dass wir einen Begleiter haben, auch in unruhigen und schweren Zeiten. Und dass wir eine Hoffnung haben, die über diese Welt hinausreicht. Deshalb, lasst uns gemeinsam Jesus nachfolgen. Seine Liebe, seine Botschaft von Frieden mit Gott hinaus in die Welt tragen, damit wir als ein Licht leuchten oder als ein Empfehlungsschreiben gelten können in unserer dunklen Welt. Aber das geht nur, wenn wir uns von Gottes Geist lenken lassen. In einem Kommentar zu diesem Text stand Folgendes, dass es jetzt möglich ist, Christus in der Welt darzustellen, ist nicht durch deine eigenen Anstrengungen zu erreichen. Du darfst durch Christus auf Gott vertrauen, um alles zu bekommen, was nötig ist, um ein lesbarer Brief Christi zu sein. Aus dir selbst bist du dazu nicht imstande. Du hast keine Kraft dazu. Wenn du es verwirklichen willst, ist das nur in der Kraft Gottes möglich. Aber darauf darfst du dich dann auch völlig verlassen. Ohne Gottes Geist, ohne Gottes Hilfe wären alles nur fromme Pflichterfüllungen. Aber mit ihm werden wir Menschen, die ein brennendes Herz für Jesus und seine Botschaft haben. Gemeinsam dürfen wir unterwegs sein und uns tragen, ertragen und gegenseitig stärken und ermutigen. Und dann? Dann gibt es bei Vorfahrtsverletzungen in unserem Auto keine Verbindung mehr von Bremse zur Hupe. Bin diese Woche nach Hause gefahren von Arbeit und schwupps hat mir wieder einer die Vorfahrt genommen, so dass ich bremsen musste. Kurz dachte ich noch, eigentlich müsstest du jetzt huben. Und dann kam mir so der Gedanke, naja, es ist auch nur ein Mensch, der es eilig hat. Und ich habe nicht gehupt. Aber was machen wir, wenn es schief geht? Also ich würde nicht garantieren, wenn ihr mir demnächst die Vorfahrt nehmt, dass ich nicht hupe. Was machen wir, wenn es schief geht? Ich weiß nicht, ob ihr die alttestamentliche Lesung noch im Ohr habt. Da heißt es im Mose, dass Gott sagt, dass unser Herz böse ist von Jugend auf. Wir sind böse. Und trotzdem verspricht Gott in dieser Lesung, dass keine Sintflut mehr kommen soll. Ja, er macht einen Bund mit uns Menschen und setzt einen Bogen in den Himmel, damit er es nicht vergisst, obwohl wir böse sind. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns gnädig ist, unser Versagen, unsere Schuld beseitigt hat und wir dürfen um seinen Beistand bitten, für unsere Feinde beten und er wird helfen. Darum, lasst uns in der kommenden Woche versuchen, Gottes Wort zu halten, Liebe zu üben und demütig zu sein vor unserem Gott. Das wünsche ich uns, Ihnen und mir, dass wir so zu einem Empfehlungsschreiben Gottes werden, was die Menschen, die ihn nicht kennen, lesen können. Amen.